Der Petrus spricht in dem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 14, vom Geist der Herrlichkeit und Gottes. Ich lese mal den ganzen Vers vor. Wenn ihr im oder wegen dem Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Also er nennt den Heiligen Geist den Geist der Herrlichkeit und den Geist Gottes und er sagt, er ruht auf euch. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, weil es gilt nicht nur für die damals, sondern auch für uns, für alle die, die den Heiligen Geist empfangen haben, auf denen ruht der Heilige Geist. Er ist da. Wir haben vor einer Zeit einmal eine Lehre gemacht, der Heilige Geist ist da, der Heilige Geist ist ausgegossen. Und Jesus hat ja gesagt, er bleibt bei euch in Ewigkeit, also ist er da. Und deshalb ruht er auf all denen, die ihn auch empfangen haben, die ihn im Glauben angenommen haben. Und im ersten Teil dieses Verses sagt Petrus etwas, das was uns vielleicht immer nicht ganz so zur Nase steht, dass wir um den Namen Jesus willen geschmäht werden, vielleicht gemieden, verspottet oder sonst was werden. Aber er sagt, glückselig seid ihr. Also wenn etwas ist, wo du in diesem Namen geschmäht wirst, wo du beleidigt, verspottet, abgelehnt, gemieden wirst, dann nimmst du das nicht so schwer, sondern denk dran, dann bist du glückselig. Auch wenn es in der Situation vielleicht nicht ganz so einfach ist manchmal. Aber er sagt es hier so und das müssen wir uns ein bisschen auch dann zu Gemüte führen. Glückselig zu sein, wenn etwas Schlechtes und Böses geschieht, aber es ist möglich. Und wir haben vor ein paar Wochen einmal über das Wort glückselig schon geredet und haben gesagt, es bedeutet eine innere Zufriedenheit, eine Ruhe und eine Freude zu haben. Auch voller Glücksgefühle zu sein. Im englischen Ausdruck overjoyed, denn wenn man dann übersetzt ins Deutsche wörtlich, dann wäre es überfreudig. Also wir sollen uns freuen, und das steht auch in einer anderen Bibelstelle, dass wir uns freuen, wenn wir um des Namens Jesus willen gemieden werden oder eben Schwierigkeiten haben. Das klingt ein bisschen heftig, aber es ist möglich. Wenn wir dann den zweiten Teil dieses Verses hinzutun, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes auf uns ruht und wir das richtig verstehen, dann sehen wir, dass das tatsächlich möglich ist, dass wir trotz diesen Schwierigkeiten, Problemen, Verleumdungen und so weiter glückselig sein können. Der Geist der Herrlichkeit ist ausgegossen. Er ist da und er ist auf uns. Das ist Fakt und da müssen wir mal einen Haken dahinter machen. Von dem gehen wir jetzt wirklich aus, dass wir das im Glauben so annehmen und sehen können. Und wenn wir im Glauben das sehen können und darauf uns fixieren und darauf schauen und nicht auf die Ablehnungen und Schwierigkeiten und Verleumdungen, sondern auf den Geist, den der Herr uns ja gegeben hat, als Anzahlung auf unser Erbe, heißt es einmal in der Schrift, dann ist es etwas, was uns in diese Glückseligkeit wieder hineinkatapultiert. Nur, dass wir durch den Glauben und durch unsere Worte diesen Geist dann auch freisetzen sollen, das müssen wir noch ein bisschen mehr uns zu Gemüte führen und trainieren, lernen und dann erleben. Weil nur so wird der Geist der Herrlichkeit für uns auch richtig erlebbar. Und das tun viele nicht. Und sie wissen es vielleicht auch gar nicht, dass man das tun soll oder dass man das tun kann und dass der Heilige Geist auf uns ruht. Da meinen meistens so, jetzt spüre ich den gerade nicht, jetzt ist er wieder nicht da. Und das ist auf die Gelüge. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, du wiedergeboren bist, dann ist er auch da. Da ein dicker Punkt dahinter. Und das ist die Lösung des Problems. Und diese Lösung, die uns da der Herr gegeben hat, müssen wir anwenden. Also wir haben geistliche Ursachen und die müssen auch mit geistlichen Mitteln gelöst werden. Und wenn du verleumdet wirst, dann ist es in der Regel eine geistliche Ursache, weil irgendein Geist irgendeinen Menschen dazu treibt, dich zu spotten, dich zu verleumden, dich zu meiden oder dir einfach ja, etwas Böses anzutun. Da steckt der Geist dahinter, also ist eine geistliche Ursache vorhanden und dann müssen wir die geistlichen Mittel, die wir von ihm bekommen haben, anwenden. Das heißt einmal, dass wir mit geistlichen Waffen kämpfen, nicht mit irdischen, sondern mit geistlichen. Und wenn wir das nicht wissen oder nicht tun, dann geht es uns schlecht, wenn wir verleumdet werden und gemieden werden und Schwierigkeiten uns erreichen. Wenn wir aber den Geist freisetzen, dann passiert eine Folge, die uns die Schrift sagt, Freiheit. Freiheit ist die Folge von dem, wenn wir den Heiligen Geist, den Geist der Herrlichkeit, freisetzen. Der, der auf uns ruht. 2. Korinther 3,17 sagt uns das ganz eindeutig. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also sehen wir, Jesus, der Herr, ist der Geist, er ist in geistlicher Form wieder hier. Jesus ist ja nicht weg, also in Form des Heiligen Geistes wieder zu uns gekommen, in seiner ganzen Herrlichkeit und Pracht. Und wo er ist, der im Geist, der Geist des Herrn, da ist Freiheit. Und wenn du diesen Geist der Freiheit haben willst, musst du den Geist der Herrlichkeit, den Heiligen Geist, einfach freisetzen lernen. Und dann wirst auch du wieder frei. Das schafft dir geistlichen Freiraum. Der Druck und die Last, die dich bedrücken, die dich ins Loch rein sausen lassen wollen, das geht wieder weg. Du kannst wieder durchatmen. Deine Seele ist wieder oben auf. Du hast wieder Freude, du hast wieder Lebensqualität. Der Segen Gottes wird wieder fließen, weil dein Glaube natürlich dadurch auch wieder nach oben gezogen wird. Gleichzeitig verschwindet jede geistliche Blindheit oder Taubheit. Und auch die Niedergeschlagenheit oder geistliche Müdigkeit verschwindet ebenfalls und die Dämonen müssen von dir fliehen. Weil wenn die Herrlichkeit des Geistes sich freisetzt, dann kann es ein Dämon auf Dauer nicht aushalten. Er versucht vielleicht noch eine Zeit lang, dem zu widerstehen und sich an dir festzukrallen. Aber wenn es ihm zu heiß wird, dann verschwindet er. Und hinter so einer Müdigkeit, die man manchmal verspürt, gerade dann, wenn geistliche Dinge getan werden sollen. Du liest die Bibel und nach 3 Sätzen und Versen fallen dir die Augendeckel gleich runter. Du hörst eine Predigt, nach 5 Minuten schläfst du ein oder so. Und wenn du aber so eigentlich gar nicht müde bist, dann kannst du davon ausgehen, dass da ein Geist dahinter steckt, der versucht, dich da geistlich taub und blind zu machen, schläfrig zu machen, damit du das gute Wort Gottes nicht hörst. Vielleicht mal mit den Ohren ein bisschen, aber ins Herz dringt es nicht ein. Und dann machen auch noch die Ohren ihre Klappe zu. Und das wäre schlecht. Und dann kannst du das sehen. Und wenn du den Geist der Herrlichkeit freisetzt, die Kraft, dann muss dieser Dämon, der dich da unterdrücken will, von dir weichen. Dann stehst du mit offenen Augen, offenen Ohren, offenem Herzen da und nimmst das Wort Gottes voll und ganz wahr und du nimmst es auch auf. Und du vergisst es nicht innerhalb einer Stunde wieder. Das sind die geistlichen Kleinkriege, in denen wir oft stecken. Die laufen so im Verborgenen, im Hintergrund und legen uns ein Stück weit schachmatt oder bringen uns ins Abseits, ohne dass wir es so richtig merken. Okay, also wenn wir die Bibel lesen und es kommt ja oft vor, dass der Geist des Herrn beschrieben wird, wenn wir das lesen, der Geist des Herrn, dann weißt du, es ist der Heilige Geist in Aktion. Und der Heilige Geist ist die Herrlichkeit. Und wo der Geist die Herrlichkeit offenbart, da geschehen wunderbare Dinge. Da ist Kraft für Wunder, für Heilungen, für Befreiungen. Da ist Licht, die Bibel spricht auch oft von Licht, was eigentlich nichts anderes ist als die Herrlichkeit Gottes. Da wird so das Licht ausgedrückt, weil die Herrlichkeit Gottes ist einfach voller Licht. Und wo diese Herrlichkeit sich manifestiert, dann geschehen die großartigsten Dinge, die vom Natürlichen her einfach gar nicht möglich wären. Der Johannes schreibt in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 14, dass wir seine Herrlichkeit angeschaut haben. Ich lese mal den ganzen Vers. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also sie haben seine Herrlichkeit angeschaut. Und genau so sollen auch wir seine Herrlichkeit sehen. Und diese Herrlichkeit wurde durch den Dienst von Jesus offenbar. Massiv wurde sie offenbar. Wir kennen ja die ganzen Berichte in den Evangelien von den Zeichen und Wundern und Heilungen und Befreiungen, Totenauferweckungen, Essensvermehrung. Am Wasser ist er marschiert, der Petrus sogar auch. Das Goldstück war im Maul eines Fisches zum finden und so weiter. Also es ist so richtig was abgegangen. Die volle Herrlichkeit Gottes wurde durch Jesus offenbart. Aber sie wurde erst offenbar, als Jesus mit Heiligen Geist getauft wurde. Nachdem er vom Johannes im Wasser getauft wurde, kam dann auch der Heilige Geist auf ihn wie eine Taube, heißt es. Also nicht als Taube, sondern wie eine Taube. Und dieser Geist der Herrlichkeit blieb auf Jesus. Und man konnte diesen Geist der Herrlichkeit in seinem Wirken dann auch sehen. Vor dieser Aktion war eigentlich von der Herrlichkeit Gottes im Leben von Jesus kaum was sichtbar. Okay, als er geboren wurde, war die Herrlichkeit offenbar. Als er als 12-Jähriger im Tempel mit den Pharisäern und Schriftgelehrten diskutierte, war sie ein Stück weit offenbar, aber keineswegs noch in Heilungen und Wundern. Das ging erst los, als er mit Heiligen Geist getauft wurde. Und das ging dahin durch und durch in seinem ganzen Leben. Selbst in der Zeit, wo er dann schon verhaftet wurde, war die Herrlichkeit Gottes immer noch zu sehen. Der Petrus hat doch dem Soldaten das Ohr weggeschlagen und Jesus hat dieses Ohr aufgehoben und hat es wieder angepickt, sage ich jetzt einmal, und wieder geheilt. Wusste, er wird jetzt verhaftet und er wird jetzt ans Kreuz genagelt, aber da hat immer noch diese Herrlichkeit Gutes getan. Und es ging los, sein erstes Wunder kennt ihr auch alle, als er Wasser zu Wein verwandelte. Die Herrlichkeit Gottes kann das tun. Da gibt es nicht ein, das geht nicht, das kann ich nicht, das muss auch jetzt nicht sein, so ungefähr. Man hätte auch sagen können, die Leute haben eh schon besoffen, gibt ihnen jetzt Wasser zu trinken. Nein, einen besseren Wein hat Jesus gemacht. Und es wurde einfach durch den Geist der Herrlichkeit in den Krügen, zack, bumm, verwandelt. Ohne irgendeinen Zauber zu aktionieren. Einfach so. Und da heißt es im Johannes 2,11, und diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also er hat hier zum ersten Mal seine Herrlichkeit offenbar gemacht und die Leute haben das gesehen und auch seine Jünger und das hat einen Glauben ausgelöst. Und die Jünger glaubten dann, die waren vielleicht erst noch ein bisschen skeptisch und ein bisschen unsicher, ob der Jesus jetzt dann wirklich der Messias ist, ob der wirklich jetzt der ist, wem laufen wir denn jetzt eigentlich danach? Und sie sahen plötzlich seine Herrlichkeit und sie sahen es und glaubten aufgrund dessen. Und genauso ist es heute noch. Wenn sich die Herrlichkeit Gottes offenbart, werden Menschen anfangen zu glauben, dass Jesus der Herr ist. Da werden Menschen anfangen zu glauben, dass der Name Jesus der höchste Name ist und dass in dem Namen Jesus die Dinge einfach geschehen. Wegen dem Geist der Herrlichkeit. Im Lukas 13,17 sagt uns der Lukas, dass dadurch alle seine Widersacher beschämt wurden. Diejenigen, die gegen ihn waren, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, denen war Jesus ein Konkurrent und die wollten den Weg haben. Aber sie konnten einfach dann nichts mehr dagegen unternehmen, weil diese Herrlichkeiten einfach durch seinen Dienst geschahen. Und sie wurden damit beschämt. Und da ist es weiter in der Schrift, die ganze Volksmenge freute sich über all diese herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Also die ganz normalen Leute haben sich einfach gefreut. Für die war Jesus kein Konkurrent, sondern ein Helfer. Die waren froh, dass ihnen jemand solche Dinge gezeigt hat und offenbart hat. Und das ist der Unterschied zwischen einem Schriftgelehrten und einem ganz normalen, einfachen, gläubigen Mensch. Ich habe einmal nachgeschaut, Herrlichkeit, was das so eigentlich bedeutet. Und das ist so, ja, einfach so ein Wort, das kann man so einfach dahin lesen. Und macht man sich vielleicht gar nicht so großartig Gedanken drüber, wenn man die Bibel liest. Aber Herrlichkeit bedeutet Pracht, Schönheit, Ehre, Ansehen, Erhabenheit oder etwas, das gar nicht großartiger sein kann. Also etwas super Schönes, Tolles. Einfach herrlich, da kommt das Wort her, herrlich. Die Herrlichkeit ist herrlich. Oder hat es einmal geheißen, wenn du Herrlichkeit siehst, dann kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus. Das hat mir recht gefallen, das habe ich noch mit reingeschrieben. Also wenn die Herrlichkeit Gottes sich offenbart, dann kommst du oder die Menschen, die das sehen, aus dem Staunen nicht mehr raus. Kann man mir ganz genau vorstellen, wenn man das Buch Azusa Street gelesen hat, da kommst du beim Lesen schon aus dem Staunen nicht mehr raus. Wie viel mehr, wenn du dann diese Dinge selber mit eigenen Augen siehst, oder vielleicht der bist, der durch den der Geist der Herrlichkeit diese Dinge auch wirkt. Da hören wir mit Staunen dann gar nicht mehr auf. Und wo diese Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet, da ist dann auch sein Herrschaftsgebiet und auch sein Herrschaftsrecht vorhanden. Und es ist auch gültig, da gibt's nicht mehr, das kann nicht sein oder das darf nicht sein oder das geht ja gar nicht. In diesem Bereich der Herrlichkeit, da geschieht 100% sein Wille. Und da gelten auch 100% seine Rechtsbestimmungen. Und da wird auch so 100% sein Wort ausgeführt. Wenn diese Herrlichkeit sich freisetzt und du sprichst, sei geheilt im Namen Jesu, dann ist es auch 100%, dass das geschieht. Wenn der Geist der Herrlichkeit nicht manifest ist, nicht freisetzt, na, dann funktioniert es halt einfach nicht so richtig. Aber das sehen wir jetzt, das sind ganz triftige Gründe, dass wir uns mit dieser Herrlichkeit Gottes und dem Geist, der diese Herrlichkeit offenbart, einfach noch ein bisschen mehr auseinandersetzen und mit dem beschäftigen müssen. Weil unser Ziel ist, die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben oder auch in jedem Einzelnen seinem Dienst zu sehen, freizusetzen und aus dem Staunen nicht mehr rauszukommen. Es gibt ja dieses Geheimnis in der Bibel, Christus in uns, ist Kolosser 1,27. Die Hoffnung der Herrlichkeit heißt es da weiter. Also das bedeutet, wenn Christus in uns ist, dann erfüllt sich diese Hoffnung auch durch Herrlichkeit. Ohne Jesus gibt es keine Herrlichkeit, aber mit Jesus wird die Herrlichkeit Gottes einfach offenbar. Und das müssen wir uns immer wieder, ja, das Wort geben, Christus ist in uns, Jesus ist in uns. Der Gedankengang, er ist irgendwo, ist ganz schlecht. Ja, wir haben ihn empfangen in der Wiedergeburt, der Geist Christi ist in uns, der Geist der Herrlichkeit ruht auf uns. Das ist die Wahrheit und an das müssen wir uns festhaken. Und so müssen wir lernen, Christus in dir orientiert zu leben. Manchmal denkt man in Schwierigkeiten, ja, wo ist er denn? Und da muss man umdenken und sagen, hoppla, er ist ja eh da, er ist ja in mir und ich bin in ihm. Wir sind da eh in Verbindung und der Geist, der Heilige Geist, der Geist der Herrlichkeit ist ja auf mir. Kann ich den ja auch belangen, dass er was tut und dann ihn freisetzen und seine Kraft wirken lassen in der Situation. Denn der, sagt einmal 1. Johannes 4,4, der in uns ist, der in dir ist, ist größer als der in der Welt. Ja, der in der Welt, das ist der Geist Satans, der ist kleiner als der in dir ist. Das musst du dir mal wieder einfach geben. Der in dir, Jesus, der Allmächtige, der Größere, der ist tatsächlich in dir und er wirkt durch dich und er ist größer als alles, was in der Welt ist. Hier in diesem Brief, wo der Johannes schreibt, bezieht es sich so sehr auf den Geist des Antichristen, aber das hat auch mit dem Satan letztendlich zu tun. Also der in uns ist, ist größer und stärker und mächtiger und weiser und herrlicher als alles, was da in der Welt Bosheiten veranstaltet. Und Jesus möchte, dass wir es lernen, wie er zu leben in dieser Herrlichkeit, geführt vom Heiligen Geist, und diese Herrlichkeit Gottes freizusetzen, dass wir sie sehen, dass wir sie erleben. Das ist der Wille Gottes. Und dazu muss Glaube freigesetzt werden. Und wir sind Glaubende. Jesus sagt einmal zu einer Frau, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann sehen wir, es muss mit Glauben in Verbindung gebracht werden. Und durch dieses Freisetzen setzt du deinen Glauben frei und damit auch die Kraft und die Herrlichkeit des Geistes. Das ist Fakt. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ein Ungläubiger, wenn wir diesen Umkehrschluss jetzt mal nehmen, ein Ungläubiger oder Zweifler wird diese Herrlichkeit einfach nicht sehen. Obwohl sie ja genauso da ist. Sie ist ja, der Heilige Geist ist ja ausgegossen auf alles Fleisch. Er ist eigentlich überall gegenwärtig. Aber der Glaube macht es verfügbar und der Zweifel und der Unglaube blockiert es. Also sehen wir, wir müssen unseren Glauben schon auch ein Stück weit einsetzen. Es ist ähnlich, wie wenn du einen Schalter betätigst. Ein Schalter, der vielleicht eine ganz riesengroße Maschine in Gang setzt. Oder ein Relais, das ein kleiner Strom, einen großen Strom dann draufschaltet, ist egal, wie man es sagen will. Und dein einfacher kleiner Glaube macht diese große, herrliche Kraft des Heiligen Geistes verfügbar. Also nicht denken, oh mein Glaube reicht ja nicht, ich habe ja keinen Glauben, es ist ja so wenig. Doch, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn so groß, sagt Jesus, dann ist dir nichts unmöglich. Also wenn du das mal so richtig sehen kannst, dein kleiner Glaube ist wie ein Schalter, der den Strom einschaltet für eine Maschine, die vielleicht eine tonnenschwere Last wegheben kann. Also dein kleiner Glaube macht große Kraft verfügbar. Da müssen wir den Zweifel überwinden. Ist einfach schon so, Wenn wir es mal die richtige Perspektive haben, das richtig sehen, dann ist es mit dem Glauben gar nicht mehr so schwierig. Man denkt bloß oft einfach nur falsch. Und deshalb immer wieder diese Lehre, dass wir erkennen, wir setzen mit unserem kleinen Glauben große Kraft Gottes frei. Die Zweifler können es einfach nicht. Die Ungläubigen können es einfach nicht. Die Ungläubigen, von denen schreibt der Paulus im Römerbrief einmal, dass sie zwar an der Schöpfung erkennen könnten, dass es einen Gott gibt, aber sie haben ihn nicht akzeptiert und nicht verherrlichten ihn nicht und geben ihm auch keinen Dank, sondern er sagt, sie sind in ihren eigenen Überlegungen in Torheit verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie gaben sich für weise aus, also sie meinten, wie schlau dass sie sind und eigentlich sind sie Narren geworden. Sie haben diesen Schöpfergott weggeleugnet, haben eine Evolutionstheorie erfunden. So deute ich das jetzt aus. Manche behaupten ja inzwischen, es gibt gar keinen Gott, es gibt keinen Himmel, es gibt keine Hölle. Die leugnen ihn, obwohl man an der Schöpfung klipp und klar erkennt, es muss einen Gott geben, es kann nicht anders sein. Schau dir die anderen Planeten an, da ist nichts drauf. Und unsere Erde ist so voller Herrlichkeit eigentlich. Diese Schöpfung ist tatsächlich eine herrliche Sache. Und dann haben sich die sogar noch Bilder gemacht, schreibt der Paulus weiter. Sie haben Gott zu einem Bildnis gemacht, von Menschen oder Vögel oder Tiere, da als Statue aufgestellt oder als Bild gemalt und das als Gott benutzt. Es ist eigentlich ein Hohn und ein Spott für den lebendigen Gott, den Schöpfergott. Also sie beten diese toten Dinge an und den, der alles geschaffen hat, den leugnen sie und sagen, aus einem Urknall mit einem Pumps ist alles so entstanden über Milliarden Jahre. Wenn man meint, dass man so schlau ist, muss man sich sowas ausdenken. Aber in Wirklichkeit sind sie zu Narren geworden. Fakt ist nur das, das will ich damit sagen, damit werden sie auch die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Weil das nicht Glaube ist, das ist auch nicht einmal ein Senfkorn-Glaube, das ist gar kein Glaube, das ist Unglaube pur. Es ist Spott Gottes pur und deshalb erleben sie die Herrlichkeit Gottes auch nicht. Das ist Punkt, Fakt. Und auch ein Sünder wird die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Das ist auch ein Beweis aus Römerbrief 3,23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also die Menschen haben gesündigt und deshalb erleben sie auch die Herrlichkeit Gottes nicht. Wir aber, das ist der nächste Vers, sind umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade in Christus Jesus erlöst. Wir können die Herrlichkeit Gottes erleben, weil wir nicht mehr als Sünder dastehen. Das ist genau das, um das es das ganze Evangelium dreht. Diese Rechtfertigung, dieses nicht mehr Sünder sein, und das ist das A und O der ganzen Sache. Dann erlebst du nämlich die Herrlichkeit Gottes, weil dann hast du auch den Geist der Herrlichkeit empfangen. Und jetzt lernen wir auch diese Herrlichkeit freizusetzen, vielleicht erst einmal im kleinen Stückweise und dann wird es immer mehr. Es ist ein bisschen eine Trainingssache, eine Lernsache. So ungefähr, wenn ein Kind mit Spielzeug, Werkzeug erst einmal hantiert und lernt damit ein bisschen was umzugehen, dass er sich nicht verletzt und dass er keinen Schaden anrichtet. Und dann kann er eigentlich dann einmal als Jugendlicher in eine Ausbildung gehen und dann auch mit echten Werkzeugen und Maschinen die Dinge Hand zu haben. Genauso ist es auch im Geistlichen. Wir lernen erst im Kleinen und wenn wir das ein bisschen geschafft haben, dann wird der Herr uns auch über Größeres setzen, wird auch größere Kräfte für uns freisetzen. Aber Fakt ist, der Herr will, dass wir es lernen, der Herr will, dass wir diese Herrlichkeit erleben, freisetzen können, egal wo wir sie brauchen. Im Hebräerbrief 2,10 heißt es, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Also Gott hat viele Söhne zur Herrlichkeit geführt. Nicht nur einen, das ist Jesus, sondern viele, und zwar alle die, die an ihn glauben, durch die Wiedergeburt zu Söhnen und zu Töchtern geworden sind, hat er zur Herrlichkeit geführt. Und so will er das mit all seinen Kindern. Er will alle zur Herrlichkeit hinführen, dass alle das richtig sehen und verstehen und praktizieren können, dass sich diese Herrlichkeit Gottes freisetzt in Zeichen, in Wundern, in Heilungen, in Weisheiten. Es ist ja egal, was halt einfach notwendig ist. Das ist der erklärte Wille Gottes. Aber nicht jetzt so, warum tut es dann nicht? Freilich tut es. Er möchte uns hinführen, aber es ist ein Führen und es ist ein Lernen. Und da müssen wir mitgehen. Wenn man sich führen lassen will, muss man auch mitgehen mit der Führungsperson. Und das ist der Herr, der uns führt, unser Hirte, der uns führt. Und da können wir mit ihm lernen, mitgehen und diese Herrlichkeit immer mehr auch erleben. Und das ist etwas, was ihn sehr, sehr, sehr ehrt. Ja, wir sollen nämlich wirklich auch Söhne und Töchter sein, nicht Knechte. Im Alten Testament, das waren die Knechte Gottes, die Diener Gottes. Und jetzt sollen wir Söhne sein. Und da ist ein Riesenunterschied. Söhne sind nämlich Erben. Ja, Söhne haben das Erbteil einfach geschenkt bekommen. Ein Knecht, ein Diener, ein Magd, das sind sozusagen Tagelöhner. Und da ist ein riesengroßer Unterschied. Ein Tagelöhner, der kriegt halt dann einmal ein bisschen einen Lohn für das, was er getan hat, mehr nicht. Aber ein Sohn ist ein Erbe, dem gehört das Ganze, was dem Vater gehört, gehört auch dem Sohn und der Tochter. Also das sehen wir, das macht einen riesen Unterschied. Und wir haben das Joch des Gesetzes losgebracht und haben dafür den Geist der Herrlichkeit eingetauscht. Ja, das ist eine feine Sache. Wir haben das Joch des Gesetzes abgelegt und haben dafür von unserem Papa den Geist der Herrlichkeit bekommen. Also ein Joch, die Bibel spricht oft vom Joch, das die Menschen unterdrückte. Das Gesetz war so wie ein Joch. Ein Joch ist das, wo man dem Ochsen auflegt, dass er eine schwere Last zieht. Und so ungefähr ist der Versuch, mit dem Gesetz Rechtfertigung zu erlangen. Und das haben wir nicht mehr. Im Gegenzug haben wir sogar noch was Besseres bekommen. Wir haben den Geist der Herrlichkeit bekommen. Nicht nur das Joch des Gesetzes abgelegt und dann nichts mehr. Nein, das Gesetz abgelegt und dann dafür den Geist der Herrlichkeit bekommen. Da ist wieder noch eins draufgesetzt. Und das gehört dir und mir. Es ist das Recht für alle Söhne und Töchter Gottes. Das ist das Himmelsrecht, das Bürgerrecht des Himmels. Das ist das Recht auf das Erbe. Oder das ist das Erbe. Wenn du mal Galaterbrief liest, Kapitel 3, glaube ich, steht es drin, dass das Erbe der Geist ist. Und das ist eine feine Sache, das ist unser Erbe. Und ja, dieses Erbe soll man dann auch erleben und freisetzen. Nicht nur dieses Erbe im Rucksack rundum tragen und gar nicht wissen, was da drin ist. Das ist ungefähr so wie einer, der in der Lotterie 1 Million gewinnt und weiß es nicht, dass er gewonnen hat und lebt wie ein Bettler. Also den Rucksack der Herrlichkeit, den müssen wir aufpacken. Und von dieser Herrlichkeit dann uns auch beschenken lassen oder sie zunutze machen. Wie gesagt, ein kleiner Glaube setzt die große Kraft der Herrlichkeit frei. Wie bei einem Schalter. Und so einen Schalter zu drücken, da brauchst du nicht viel Kraft. Das kennt ja jeder. Wenn aber dann die Maschine anläuft, dann kann die große Dinge bewerkstelligen. Und so ist es auch mit der Herrlichkeit. Mit kleinem Glauben setzen wir sie frei und die große Kraft Gottes bewirkt dann diese Dinge, die sie tun soll. Mach dir es bewusst, es ist alles da. Alles ist vorhanden in der geistlichen Himmelswelt. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, haben wir schon öfter mal gelesen. Und dein Glaube überbrückt es. Dein Glaube überbrückt den Raum zwischen Himmel und Erde, zwischen geistlichen und irdischen Bereich. Und wenn dein Glaube aktiv wird, dann fließt es rüber, dann setzt du diese Segnungen in der Himmelswelt frei, dass sie in die natürliche Welt, in der du sie brauchst, hineinfließen. Mir gefällt mir immer wieder das Buch ein, Azusa Street, wo die Frau da die Zähne hat neu rauswachsen lassen. Da war doch einer drin mit lauter kaputten Zähnen. Und dann hat die da gebetet und einen Zahn nach dem anderen, zack, 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 einen nach dem anderen, sind die ganz neu aus dem Kiefer rausgewachsen, entstanden in kürzester Zeit. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Der Verstand sagt, das geht nicht. Der Zahnarzt sagt, da brauchen wir die dritten Zähne oder irgendwie so. Da müssen wir die faulen Zähne erst einmal ziehen oder brauchen wir ein Implantat oder irgendwas. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. In der Herrlichkeit ist alles möglich. Und dieser Geist der Herrlichkeit ist ausgegossen und er ruht auf den Gläubigen. Und er ruht auf uns und wir müssen es nur lernen, ihn freizusetzen. Vielleicht machst du mal Mühe und nimmst deine Bibel oder Konkordanz oder eine Bibel-App ist vielleicht noch einfacher und gibst ein, die Herrlichkeit des Herrn oder nur das Wort Herrlichkeit und studierst es einmal, auch im Alten Testament. Auch im Alten Testament hat sich die Herrlichkeit in manchen Situationen massiv offenbart. Die Herrlichkeit des Herrn, wenn offenbart war, sind immer herrliche Dinge passiert. Gott war in Aktion. Ja, da hat sich das Rote Meer geteilt, da hat sich der Jordan geteilt, da war jeden Tag Manna und Wachteln da, da ist jeden Tag Wasser aus dem Felsen geflossen, da sind Leute auch geheilt worden, da sind auch Tote auferweckt worden. Bei der einen Frau wurde der Mehlkrug und der Ölkrug nicht leer und so weiter und so fort. Also die Herrlichkeit Gottes, wenn sie manifestiert, dann ist was los. Aber es hat sich nicht einfach so, mir nichts, dir nichts, blindlings, zufällig irgendwo manifestiert, sondern immer da, wo ein Mann Gottes aufgetreten ist, ein Mann, der mit diesem Geist gesalbt war, ein Mann, der den Glauben auch hatte, diesen Geist freizusetzen. In den ganz normalen Leuten ist halt einfach nichts passiert. Dann haben die das Problem selber lösen müssen, wenn es möglich war zu lösen. Aber es gibt auch in den Alten Testamenten Verheißungen, dass diese Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde bedecken soll. So wie das Wasser das Meer bedeckt. Und wenn du mal an den Strand gehst und schaust dir dieses Meer an, dann hast du vielleicht ein bisschen eine Vorstellung, wie Gott es haben will, dass seine Herrlichkeit die Erde erfüllen soll. In Habakuk 2,14 heißt es, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, steht hier. Also nicht bloß gehört zu haben oder in einem Buch gelesen zu haben, sondern die Herrlichkeit des Herrn erlebt zu haben, heißt es. Oder im Psalm 72,19, seine Herrlichkeit erfülle die ganze Erde. Amen, ja, Amen. Also es ist auch ein Gebet. Seine Herrlichkeit erfülle die ganze Erde. Und so soll das auch immer wieder unser Gebet sein. Herr, erfülle die ganze Erde mit deiner Herrlichkeit. Oder Herr, hilf mir, die Herrlichkeit, den Geist der Herrlichkeit in mir und durch mich fließen zu lassen, freizusetzen. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen, wir wollen sie anschauen. Wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir auch verwandelt, auch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sagt der Paulus 2. Korinther 3, 18. Also wir schauen seine Herrlichkeit an, wir erleben sie und das verwandelt uns, das verändert uns. Das schlägt ein wie eine Bombe, die Herrlichkeit des Herrn. Da bleibt nichts mehr so, wie es war. Da wirst du anders denken, wenn du die Herrlichkeit Gottes so richtig gesehen hast. Und es soll unser Trachten sein, unser Beten sein, aber auch unser Handeln, diese Herrlichkeit freizusetzen. Trainiere es. Vielleicht hast du irgendwo in deinem Leben eine Sache, die dir Probleme bereitet, ob es jetzt ein Schmerz ist, eine Krankheit oder irgendein anderes Problem. Dann nimm deinen kleinen Glauben und setz den Schalter in Bewegung, setz diese Herrlichkeit frei im Glauben und erwarte auch, dass Gottes Herrlichkeit spürbar sich offenbart in der Situation oder an dem Platz, wo du Krankheit oder Schmerz hast, damit Heilung geschieht, damit der Wunder geschieht, damit Freisetzung geschieht. Wenn deine Seele vielleicht belastet ist mit allen möglichen Ängsten, Sorgen und Zeug, dann setz diese Herrlichkeit Gottes frei, damit deine Seele wieder aufatmen kann, damit deine Seele wieder in der Glückseligkeit ist, overjoyed, überfreudig, damit sie wieder sprudelt. Und dafür ist uns diese Herrlichkeit gegeben. Dafür hat der Herr uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir ihn auch anzapfen, freisetzen durch unseren Glauben. Wie gesagt, der Heilige Geist, der Geist der Herrlichkeit ist da. Er ruht auf dir. Nicht falsch denken und sagen, ja, vielleicht auf den Aposteln und vielleicht auf denen damals oder vielleicht auf irgendwelchen Dienern, da wo man ja das so gesehen hat, dass bei dem Wunder passieren oder so. Das ist der gleiche Heilige Geist, der auch auf dir ist. Der andere hat vielleicht schon eher angefangen, diese Herrlichkeit freizusetzen. Das mag ja sein. Und deshalb manifestiert er sich auch schon besser. Aber wenn du nie anfängst, das so zu sehen und freizusetzen, oder vielleicht, ja, jetzt habe ich es einmal 2-3 Mal probiert, hat aber nicht so recht geklappt, und dann schleicht sich dann der Zweifel und das große Fragezeichen gleich wieder ein, dann wehre dich gegen den Zweifel, dann wehre dich gegen dieses Fragezeichen und bleib dabei, was in der Schrift geschrieben steht, dass der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf dir ruht und setzen weiter frei. Und ich gehe mal davon aus, dass du dann auch spürst, wie die Salbung sich in deinem Umfeld und in deinem Geist einfach zeigt und du das spürst. Aha, jetzt spüre ich schon. Das ist immer dann ganz gut, wenn man dann anfängt zu spüren, dass sich Kraft freisetzt. Aber wie gesagt, es darf nicht da stehen bleiben, es muss immer mehr werden, bis dahin, wo auch dann Zeichen, Wunder und Heilungen geschehen. Und wenn du in einem Loch sitzt, weil du vielleicht geschmäht worden bist, gemieden worden bist, verspottet worden bist wegen dem Namen des Herrn, dann sei glückselig, dann sei trotzdem voller Freude, dann setzt diesen Geist der Herrlichkeit frei, dann kommt die Freude von innen heraus, dann sitzt du nicht da und sagst, ich muss mich aber jetzt freuen, jetzt muss ich mich freuen. Na, das geht nicht. Man kann sich nicht einfach so freuen. Aber wenn der Geist sich in dir freisetzt, dann freust du dich trotzdem. Dann verschwinden einfach diese ganzen blöden Gedanken und Bedrückungen und Ängste und Sorgen. Und dann wirst du wieder overjoyed, überfreudig. Und du wirst dich wieder freuen an deinem Herrn Jesus, an deiner Erlösung, an deiner Rechtfertigung. Und du wirst wieder jubeln und jauchzen. Und was die anderen sagen, ist dir dann wieder wurscht. Und dann preist den Herrn, ich bin erlöst. So wie das Lied auch sagt, oder der Psalmist sagt, preist den Herrn, wir sind erlöst. Und die Erlösten des Herrn sollen sagen, ja, ich bin erlöst. Und du weißt ja auch, die dummen daherreden, die kriegen auch ihre Quittung, früher oder später. Spätestens dann, wenn sie einmal vors Gericht gestellt werden und nicht geglaubt haben und kein Ticket haben zum Eingang in das ewige Leben, spätestens dann ist der Zahltag. Und bei dir ist der Zahltag, kommt her zu mir, sagt einfach der Herr, tretet ein in meine Ruhe, so ungefähr. Und du hast das Ticket, du darfst eintreten in diesen himmlischen Raum, du darfst eintreten in dieses neue Jerusalem, du darfst eintreten in die Ewigkeit mit dem Herrn, in der Herrlichkeit. Und das ist dann das, was wirklich ausmacht. Das ganze Tralala auf dieser Erde, wo man dann immer meint, das wäre jetzt so wichtig, ist dann einfach nicht mehr so wichtig. Es ist halt einfach so gut, was jetzt ist, ist schon wichtig, aber im Vergleich zu dem, was in der Ewigkeit stattfindet, ist es eigentlich nicht so wichtig. Ja, ob jetzt du, keine Ahnung, ein VW Polo fährst oder ein Maserati, das spielt in der Ewigkeit keine Rolle mehr. Da brauchen wir kein Maserati und kein Ferrari und kein Polo und sonst kein Mercedes. Brauchen wir da nicht. Das spielt da keine Rolle. Es ist angenehm jetzt, wenn du einen anständigen fahrbaren Untersatz hast, hat da keiner was dagegen. Aber das ist nicht das A und O der ganzen Sache. Oder ob dein Bankkonto jetzt 5.000 Euro hat oder 100.000 Euro, spielt für die jetzige Zeit schon ein bisschen eine Rolle, ist ja klar. Aber für die Ewigkeit spielt es keine Rolle. Für die Ewigkeit spielt eine Rolle, ob du dir schon da Schätze im Himmel gesammelt hast. Ne? Wie Jesus mir sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, weil da kann Motte und Rost nicht zerstören. Um das geht's. Und so ein Bankkonto sehen wir ja momentan wieder. Wenn du gerade jetzt Russe bist, dann ist dein Bankkonto ganz schnell nichts mehr. Naja, so kann's gehen. Aber ist nur am Rande. Wir sollen auf jeden Fall überfreudig sein über unsere Errettung und Erlösung. Glückselig sein durch den Geist der Herrlichkeit. Und wir wollen den jetzt preisen und dann auch freisetzen. Man denkt dran, du kannst ihn freisetzen, weil du hast, naja.